Ja, wir kommen zum zweiten Vortrag. In diesem Vortrag möchte ich gerne die Bedeutungen fortsetzen über das Großartige, das sich hier am 9. Juni 1950 am Fest Maria Mutter der göttlichen Gnade ereignet hat, als die Mutter Gottes ihren Erscheinungstitel, unter dem sie in Heroldsbach verehrt werden will, offenbart hat. Kommen wir zu einem weiteren Phänomen, dessen Bedeutung nicht unmittelbar zu erkennen ist. Die Rosenkrone. Betrachten wir die Worte der Mutter Gottes. Als sie sagte: Ich bin die Königin der Rosen, ich bin die Rosenkönigin. Während sie das sagte, sahen die Kinder zugleich, wie ihre goldene Krone emporschwebte und vom Himmel eine Rosenkrone herabstieg, die sich langsam auf das Haupt der Mutter Gottes niederließ. Sie leuchtete wunderbar in rosaroten, goldenen und roten Farben. Die Mutter Gottes gestattete den Kindern erneut die mystischen Berührungen und dabei durften sie erstmals auch die Rosenkrone auf ihrem Haupt berühren. Auch hier versuchen wir, diese Erscheinung, das heißt ihre verborgene Bedeutung, mit dem Schlüssel des göttlichen Willens zu öffnen. Im Licht der Wahrheiten des göttlichen Willens erscheinen uns die Rosen, welche die Rosenkrone der Rosenkönigin bilden, als Symbol für die Kinder des göttlichen Willens. Ich will das näher ausführen. Es heißt in der Botschaft von Heroldsbach, dass die Rosenkrone, die vom Himmel herabkam und sich langsam auf das Haupt der Rosenkönigin herabließ, wunderbar in rosaroten, goldenen und roten Farben leuchten. Da die Rosenkrone vom Himmel herabkam, ist es eine Krone, die ihren Ursprung im Himmel hat. Sie wurde nicht auf Erden gebildet. Das trifft ebenso zu auf die Gabe des göttlichen Willens, die ihren Ursprung in der Dreifaltigkeit hat. Während die Kinder des göttlichen Willens aber auf der Erde leben, empfangen sie diese Gabe als Gnade vom Himmel. Die Rose ist gleichzeitig etwas Irdisches, das in diesem Fall jedoch vom Himmel kommt. Hier erkennen wir schon einen Hinweis auf den menschgewordenen Gottessohn, der seine menschliche Natur von der Erde und seine göttliche Natur vom Himmel hat. Die Kirchenväter haben gelehrt, dass Gott Mensch geworden ist, damit der Mensch Gott wird. Und das ist in dem Sinn gemeint, dass unsere menschliche Natur durch Gnade vergöttlicht wird. Im Buch des Himmels spricht der Herr davon, dass die Seele, die im göttlichen Willen lebt, das göttliche Leben der Dreifaltigkeit in sich empfängt, das heißt, das Leben der Liebe Gottes in der Seele. In der folgenden Stelle aus dem Buch des Himmels sagt Jesus zu Luisa, dass die Seele eine himmlische Blume ist, die mit ihrer Erwiderung die verschiedenen Farbtöne, die verschiedenen Färbungen der göttlichen Natur empfängt. Das ist interessant. Denken wir an die Rosenkrone, die wunderbar in rosaroten, goldenen und roten Farben leuchtete. Und jetzt sagt Jesus am 30. Juli 1923: Nun, die Seele, die in meinem Willen eintritt, symbolisiert die Blume, die sich aussetzt, um den Kuss und die Umarmungen der Sonne zu empfangen, um die verschiedenen Farbtöne zu empfangen, welche die Sonne enthält. Und mit ihrer Erwiderung empfängt sie die verschiedenen Färbungen der göttlichen Natur. Wahrhaftig, sie ist die himmlische Blume, welche die ewige Sonne mit dem Atem ihres Lichtes so gut gefärbt hat, dass sie Himmel und Erde mit ihrem Duft erfüllt und mit ihrer Schönheit die Gottheit und den ganzen himmlischen Hof erfreut. Die Strahlen meines Wollens entleeren sie von dem, was menschlich ist, und füllen sie mit dem, was göttlich ist. Deshalb, meine Tochter, tritt oft in mein Wollen ein, um die verschiedenen Schattierungen und Farben der Ähnlichkeit deines Schöpfers zu empfangen. Im Blick auf diese Textstelle können wir die rosaroten, goldenen und roten Farben der Rosen von der Rosenkrone so deuten, dass sie die Seelen des göttlichen Willens darstellen, in denen sich die Färbungen der göttlichen Eigenschaften und Tugenden widerspiegeln. Und Jesus sagt, die Seele, die meinem Willen eintritt, symbolisiert die Blume. Wahrhaftig, sie ist die himmlische Blume. Mit ihrer Erwiderung empfängt sie die verschiedenen Färbungen der göttlichen Natur. Im Buch des Himmels spricht der Herr öfters davon, dass die göttlichen Eigenschaften verschiedene Färbungen annehmen, die sich in den Akten der Seele widerspiegeln, wenn sie im göttlichen Willen lebt. Die rosaroten, goldenen und roten Farben der Rosen von der Rosenkönigin können auf diesem Hintergrund auch auf die Akte des göttlichen Willens hinweisen. An einer anderen Stelle sagt sogar der Herr zu Luisa, dass die Akte des göttlichen Willens eine Krone um sein Haupt bilden. Ist das nicht wunderbar, dass die Akte des göttlichen Willens eine Krone um sein Haupt bilden? Aus diesem Zusammenhang können wir schließen, dass die Rosenkrone mit ihren besonderen Färbungen aus den Akten des göttlichen Willens gebildet ist. An dieser Stelle ist mir noch etwas sehr Wichtiges aufgefallen. Bemerkenswert ist hier, dass auch die goldene Farbe in der Rosenkrone vorkommt. Gold ist das edelste Metall und deutet deshalb in diesem Zusammenhang auf die Gabe des göttlichen Willens hin, mit der die Kinder der Rosenkönigin ausgestattet sind. Also, die goldene Krone und das Gold in der Rosenkrone deutet doch ihre innere Verbindung an. Mir scheint es wichtig, dass wir diesen inneren Zusammenhang als Hinweis auf den göttlichen Willen betrachten. Bleiben wir bei der Rosenkrone. Bilder haben ja immer den Vorteil, dass sie mehrere Bedeutungen gleichzeitig mitteilen können. Bei der Betrachtung der Rosenkrone bewegt sich noch etwas in meinem Herzen. Es kam mir der Gedanke, dass die Rosenkrone der Rosenkönigin auch das Reich des göttlichen Willens darstellen könnte. Denn auf dem Hintergrund der Lehren über den göttlichen Willen sehe ich weitere mögliche Bedeutungen. Die Mutter Gottes ist die höchste Königin in diesem so heiligen Reich des göttlichen Willens. Sie ist die höchste im Königreich des göttlichen Willens. Der Herr selbst sagt, und gab ihr, oder er gab ihr den Titel Mutter und Königin vom göttlichen Willen. Jesus sagt im Band 23 am 16. Oktober 1927, meine Tochter, bei unserer Königin Mama scheint es nur, dass ihr ganzes Interesse dem Reich der Erlösung galt. Doch das ist nicht wahr. Der äußere Teil war so, doch im Inneren tat sie alles für das Reich meines göttlichen Willens. Im Gegenteil, im Erlangen der Erlösung legte sie die Fundamente des Reiches meines Willens. Man kann sagen, dass sie die Materialien davon bereitete. Denn einzig und allein war sie es, die ihr ganzes Leben in meinem Willen gebildet hat. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass wir die Rosenkrone als Symbol für das Reich des göttlichen Willens sehen können. Das Reich des göttlichen Willens wird die Nachbildung der höchsten Königin haben. Und diese Nachbildung wird von den Kindern des göttlichen Fiats gebildet, welche die rosaroten, goldenen und roten Farben der Rosen in der Krone darstellen. Diese Kinder aus diesem Reich werden alle Könige und Königinnen sein. Sie werden ganz der göttlichen und königlichen Familie angehören. Das sagt uns der Herr im Band 20. am 4. November 1926. Der Herr sagt feierlich, nun, im Reich des höchsten Fiat werden wir die Nachbildung unserer höchsten Königin haben. So ersehnt, erwartet auch sie dieses göttliche Reich auf Erden, um ihre Nachbildungen zu haben. Welch schönes Reich wird es sein, Reich des Lichtes, der unendlichen Reichtümer, ein Reich vollkommener Heiligkeit und der Herrschaft. Weiter sagt der Herr feierlich, unsere Kinder aus diesem Reich werden alle Könige und Königinnen sein. Sie werden ganz der göttlichen und königlichen Familie angehören. Sie werden die ganze Schöpfung in sich einschließen. Sie werden die Ähnlichkeit, die Physiognomie unseres himmlischen Vaters haben. Und deshalb werden sie die Vollendung unserer Herrlichkeit und die Krone unseres Hauptes sein. Wenn wir die höchste Königin nachahmen, so besitzt jeder Akt im göttlichen Willen göttliches Leben und bildet das Reich des göttlichen Fiats. Aus allem bisher Gesagten können wir jeden Akt im göttlichen Willen als Rose symbolisiert sehen. Unsere liebe Rosenkönigin trägt eine Krone aus Rosen auf ihrem Haupt. Aus den nachfolgenden Worten Jesu an Luisa erfahren wir eine erstaunliche weitere Bedeutung des Symbols der Krone. Im Band 14 am 28. März 1922 sagt Jesus zu Luisa: Alles, was ich auf Erden tat, bleibt in der ständigen Haltung, sich dem Menschen zu geben, und umgibt ihn wie eine Krone. Meine Gedanken bilden eine innere Krone um die Intelligenz des Geschöpfes. Meine Worte, meine Werke, meine Schritte und so weiter bilden eine innere Krone um die Worte, um ihre Werke und ihre Schritte, um ihre Ringe mit den meinigen zu verflechten. Und so kann ich zu meinem himmlischen Vater sagen, dass ihre Werke wie die meinen sind. Es gab nichts, für das ich nicht meinen göttlichen Vater seitens aller Geschöpfe vergalt. Nun tue ich es, will ich es, erwarte ich es von der, die in meinem Wollen lebt. Das heißt, alle Akte Jesu stellen sich im göttlichen Willen wie eine Krone um die Akte der Geschöpfe, um sich ihnen zu schenken. Die Seele, die jetzt im göttlichen Willen, die im göttlichen Willen leben, können sich somit alle Akte Jesu, alle Akte der Mutter Gottes, alle Akte Luisas und alle Akte aller Engel und Heiligen im Himmel zu eigen machen, um daraus göttliches Leben und Gnaden zu schöpfen. Die Seele, die im göttlichen Willen lebt, kann sogar noch mehr tun. Sie schöpft nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Seelen, indem sie ihre eigenen Akte mit den Akten Jesu verschmilzt. Mit ihm vereint stellen sich auch ihre Akte wie eine Krone um die Akte aller anderen Geschöpfe, um ihnen ihr göttliches Leben mitzuteilen. Und da sie auf diese Weise nicht nur das Wirken Jesu im göttlichen Willen nachahmt, sondern auch das ihrer himmlischen Mutter, bildet sie zusammen mit ihr eine Krone. Wir wissen, die Krone ist auch ein Symbol für die Herrschaft. Die Seele, die im göttlichen Willen lebt, erlangt mit dieser Gabe die vollkommene Herrschaft über ihr Inneres. Sie haben alle Güter des göttlichen Willens, alle Tugenden stets zu ihrer Verfügung, und deshalb herrschen sie wie ihre Mutter und nennen sich mit Recht Kinder der Königin. So könnte man sagen, dass die Kinder des Fiat mit ihren Akten im göttlichen Willen die Rosenkrone der Rosenkönigin bilden, da sie an ihrer Herrschaft teilhaben. Jesus sagt auch in den Schriften Luisas, dass die Akte, welche die Seele im göttlichen Willen tut, im Himmel gebildet werden und gleichzeitig als Anrecht im Seelengrund des Geschöpfs verbleiben. Im Buch des Himmels sagt der Herr auch zu Luisa, dass die Kinder des göttlichen Willens, die das Leben ihrer himmlischen Mutter in sich aufnehmen und sie nachahmen, ihre Herrlichkeit im Himmel verdoppeln. Sie bilden eine Krone um das Haupt ihrer Mutter. Und Jesus nennt die Kinder der Königin wahre Königskinder, da sie wie ihre Mutter die Herrschaft des göttlichen Willens in ihrer Seele besitzen. Hier sehen wir auch einen Hinweis auf das Bild von der Frau im Buch der Offenbarung, Kapitel 13. Die Frau, die am Himmel erscheint, bekleidet mit der Sonne, auf dem Haupt eine Krone von 12 Sternen. den Mond unter ihren Füßen. Ja, in diesem Sinne verstehen wir die Worte Jesu, wie wir sie eben gehört haben: Meine Gedanken bilden eine innere Krone, um die Intelligenz des Geschöpfs, meine Worte, meine Werke, meine Schritte und so weiter, meine Gebete bilden eine innere Krone. Und das heißt, wenn die Krone für das Reich des göttlichen Willens steht und die Rosen die Akte des göttlichen Willens symbolisieren, dann sind es die Kinder des göttlichen Willens, die zusammen mit den drei vereinten Herzen, Jesus, Maria und Luisas, die Rosenkrone der Rosenkönigin bilden. Nun, wir haben gehört, dass die Rosenkrone sich anstelle der goldenen Krone auf das Haupt der Rosenkönigin niedergelassen hat. Könnte mit dem Herabsteigen der Rosenkrone vom Himmel der Beginn des kommenden Reiches des göttlichen Willens angekündigt worden sein? Fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra. Ja, dazu vielleicht noch etwas zur symbolischen Bedeutung der Zahl 3. Luisa starb im Jahr 1947. Und im Oktober 1949 begannen die großen Ereignisse in Heronsbach. 1947, 1948 und 1949 bezeichnen drei Zahlen oder drei Jahre. Das ist nämlich wie mit der Zeitrechnung von Karfreitag bis Ostersonntag. Es heißt ja im Credo, er ist auferstanden am dritten Tag. Die Zahl 3 erinnert an die drei Fiats, beziehungsweise an das dritte Fiat, das Fiat der Heiligung. Aus den Schriften Luisas kennen wir das Fiat der Schöpfung, das Fiat der Erlösung und das Fiat der Heiligung. Vielleicht können wir darin ein Zeichen sehen, dass die Ereignisse von Heronsbach auf verborgene Weise das dritte Fiat ankündigen, welches der Herr uns durch Luisas Mission eröffnet hat. Gehen wir einen Schritt weiter. Beachten wir, wo die Rosenkrone sich niederließ. Ja, etwa auf einem Tabernakel oder auf das Haupt eines Priesters. Nein, auf das Haupt der Rosenkönigin, der Königin im Reich des göttlichen Willens. Denn es war unsere Mama, die alles vom göttlichen Willen nahm, um sich ganz in allem zu verströmen und sich auf die Spitze eines jeden Aktes der Geschöpfe zu stellen, um dieses so erhabene Königreich des göttlichen Willens in ihrem Herzen zu bilden. Und nun will sie, dass wir dasselbe tun, was sie getan hat. Im Band 19, am 16. April 1926, erzählt uns der Herr von seiner geliebten Mama. Deshalb nahm meine Mama alles von uns, der Dreifaltigkeit, um sich ganz in allem zu verströmen und sich auf die Spitze eines jeden Aktes der Geschöpfe zu stellen, auf die Spitze jeder Liebe, jedes Schrittes, jedes Wortes, jedes Gedankens, auf die Spitze eines jeden geschaffenen Dinges, Sie legte ihren ersten Akt über alle Dinge, und das gab ihr das Recht der Königin aller und von allem, und sie übertraf an Heiligkeit, an Liebe, an Gnade alle Heiligen, die gewesen sind und die sein werden, und alle Engel zusammen. Der Schöpfer ergoss sich über sie, und um ihr so viel Liebe zu geben, dass sie genügend Liebe hatte, um ihn für alle lieben zu können. Er teilte ihr die höchste Übereinstimmung mit und den einzigen Willen der drei göttlichen Personen auf eine Art, dass sie auf göttliche Art für alle anbeten konnte und für alle die Pflichten der Geschöpfe ausgleichen konnte. Nun, da wir alles und alle fanden, gaben wir ihr alles und machten sie zur Königin und Mutter des Schöpfers selbst. Mein Wille ist alles. Deshalb können die Sendung der höchsten Königin und die deinige eine einzige genannt werden. Und du musst Schritt für Schritt der Art folgen, wie sie mit Gott lebte, um die göttliche Haltung zu empfangen, um in dir eine Liebe zu haben, die für alle spricht, eine Anbetung, die für alle anbetet, eine Herrlichkeit, die sich für alle geschaffenen Dinge verbreitet. Du musst unser Echo sein, das Echo meiner himmlischen Mama, denn allein sie war es, die vollkommen und voll im höchsten Wollen lebte. Deshalb kann sie die Führerin sein und die Lehrerin sein. Ja, auf diesem Hintergrund, den Lehren Jesu über seine heiligste, so geliebte Mutter, sehen wir im Titel der Rosenkönigin und im Bild ihrer Rosenkrone einen bedeutungsvollen Hinweis auf das Reich des göttlichen Willens. Jetzt noch etwas sehr Bedeutungsvolles. Schauen wir nochmals gut hin. Es ist bemerkenswert, dass während des Ereignisses des Rosenregens die Rosenkönigin immer noch die goldene Krone auf ihrem Haupt trägt. Sie erscheint also zuerst mit einer goldenen Krone. Das haben wir gestern Abend auch sehr schön gesehen. Zum Beispiel im Sonnenwunder, dann noch, glaube ich, in der Weihnachtsvision. Das hat die Christa uns so schön dargestellt gestern. Also sie erscheint zuerst mit einer goldenen Krone. Die goldene Krone bezeugt ja ihre Herrschaft, Macht und Würde als die mächtigste Königin des Himmels und der Erde. Nun können wir uns fragen, wer ist es, der ihre goldene Krone eine so oder eine solche Herrschaft gibt? Das kann nichts und niemand anders gewesen sein als der göttliche Wille. Die erhabene Königin hat also vor dem großen Ereignis des unermesslichen Rosenregens ihren Titel in Heroldsbach als Rosenkönigin noch nicht kundgegeben. Daher könnte man die Mutter Gottes meines Erachtens bei ihrer ersten Erscheinung, wo sie mit der goldenen Krone auf ihrem Haupt erscheint, zusammen mit allen Zusammenhängen, die wir bis jetzt gemeinsam betrachtet haben, als die Königin vom göttlichen Willen sehen. Zu unserem Erstaunen kommt noch hinzu, dass hier in Heroldsbach die heiligste Dreifaltigkeit etwa 47 Mal erschienen ist, auch im Zusammenhang mit der Rosenkönigin. Das haben wir gestern Abend auch ganz deutlich sehen dürfen. Und die Dreifaltigkeit selbst ist, wie wir aus Luisa-Schriften wissen, der göttliche Wille. Also ein weiterer plausibler Grund, warum es uns als angemessen erscheint, sie als Rosenkönigin vom göttlichen Willen sehen zu können. In dieser langen Erscheinung geschieht eben, wie gesagt, das Unglaubliche. Erst nach dem unermesslichen Regen heißt es weiter. Und dann nach 19.30 Uhr verkündete die Mutter Gottes feierlich ihren neuen Erscheinungstitel. Sie sagt: Ich bin die Königin der Rosen. Ich bin die Rosenkönigin. Währenddessen schwebte ihre goldene Krone empor und vom Himmel kommt eine Rosenkrone herab, die sich langsam auf das Haupt niederlässt. Sie leuchtete wunderbar in rosaroten, goldenen und roten Farben. Die Mutter Gottes erlaubt den Kindern erneut, sie zu berühren. Ja, wir haben gerade betrachtet und erklärt, warum uns im Licht der Wahrheiten des göttlichen Willens die Rosen, welche die Rosenkrone der Rosenkönigin bilden, als Symbol für die Kinder des göttlichen Willens erscheinen. Wir sind davon überzeugt, dass die Mission der Mutter Gottes von Heroldsbach noch nicht zu Ende ist. Dazu kommen wir später. Jetzt möchte ich zum nächsten Ereignis kommen, der Rosenregen über der Gnadenquelle. Wir kennen alle die Gnadenquelle, bei der es ein Ereignis gab, das meiner Meinung nach noch eine ganz besondere Aufmerksamkeit verdient und das mich sehr beeindruckt hat. Es heißt, es fiel sogar über der Gnadenquelle ein unermesslicher Rosenregen. Der ganze Platz war fußtief mit roten, weißen, goldenen und rosaroten Rosen bedeckt. Die Rosen, die herunterfallen, sind Gnaden, sagt die Mutter Gottes in Heroldsbach. Wir dürfen also diese vielen Rosen als Bild für die vielen Gnaden sehen, die Maria über die Gnadenquelle und über die unzähligen Gläubigen hier ausgeschüttet hat und wie versprochen auch weiterhin ausschütten wird. Ja, da tut sich etwas. Wir wollen das genauer anschauen. Anfang März 1950 verlangte das Jesuskind ausdrücklich, dass alle Kinder mit den Begleitern am 9. März um 12 Uhr anwesend sein sollten. Er sagte zu den Mädchen: Am Donnerstag sollt ihr graben. Und es fügte hinzu: mit der Hand. Und nachdem es den Kindern ein Kreuz auf die Stirne gezeichnet hatte, sagte es: Eure Leiden beginnt bald. Und zur Stärkung erhielten sie die mystische Kommunion. Um die Mittagszeit des festgesetzten Tages gingen die Mädchen mit den Begleitern dann zum Erscheinungshügel. Die Mutter Gottes sagte: Die Kinder sollen beginnen zu graben. Es war ein Erdloch, das die Seermädchen dann mit Löffeln und ihren Händen ausgraben mussten, auch bei eisiger Kälte und eisigem Wasser im Erdloch. Vom 9. März 1950 bis etwa zum 27. Mai 1951, also gruben die Seermädchen während 14 Monaten die sogenannte Gnadenquelle. Die Mutter Gottes sagte am 14. April 1950, also während sie noch am Graben waren, an dieser Stelle werden noch viele Gnaden fließen. Wir können es so verstehen, dass der gnadenvolle Rosenregen über der Gnadenquelle schon einen Hinweis, eine Vorhersage für die Verheißung war, die der Himmel für die Gnadenquelle auch noch im Weiteren angekündigt hatte. Vielen Menschen schenkte die Gnadenquelle bis heute reiche Gnade des heiligsten dreifaltigen Gottes, um die die Gläubigen, Gott, Maria, die Engel und Heiligen, im Gebet bitten. So berichtet es uns auch das Buch »Die Geschichte der Erscheinung« in Heronsbach. Dann, nach gut einem Monat, am 13. April 1950, geschah etwas Bedeutungsvolles. Die Mutter Gottes bestellte dann die Kinder um Mittagszeit und um Mitternacht zur Grabstelle auf den Heiligen Berg. Sie kam zu ihnen und forderte sie auf, einen großen Stein auf den Grund des Grablochs zu legen. Dann teilte sie den Kindern ein Geheimnis mit, das sie aufschreiben sollten und in einen Umschlag verschließen mussten. Dann am Apfelbaum wurden sie wieder gestärkt durch die mystische Kommunion. Es hat alles eine Bedeutung. Einige Zeit später dann verkündete die Mutter Gottes auf Geheiß des Jesuskindes das Geheimnis, das da lautet: Das ist der Stein, auf dem die Kirche erneut erbaut werden soll. Der Rosenregen über der Gnadenquelle veranschaulicht, dass an dieser Stelle viele Gnaden vom Himmel regnen. Was zunächst verwundert, ist die Tatsache, dass im Unterschied zu Gnadenquelle in Lourdes hier kein Wasser zu sehen ist. Und trotzdem wird dieser Ort eine Gnadenquelle genannt. Das deutet darauf hin, dass hier vor allem geistige Gnade fließen werden. Ja, vielleicht haben die Kinder und die Pilger geglaubt, dass sie hier auf eine Wasserquelle stoßen würden. Und das allein war schon eine Glaubensprüfung zu graben, ohne dass sich eine Quelle zeigt. Ja, eben auch hier hat mich einiges sehr bewegt. Ich versuche wiederum die Dinge im Licht des göttlichen Willens zu betrachten und zu verstehen. Es ist wichtig, darauf zu achten, wohin der Rosenregen fällt. Dies hat eine tiefere Bedeutung, die wir entdecken sollen. Die Gnaden kamen als Rosenregen mit ihrem Wohlgeruch feierlich vom Himmel und fielen ganz gezielt auf die mystische Gnadenquelle. Mir erscheint dieses Ereignis als eine prophetische Botschaft. Der Rosenregen über der Gnadenquelle könnte darauf hindeuten, dass hier einmal ganz besondere, auserlesene Gnaden durch das Sakrament der heiligen Eucharistie fließen werden. Der Stein erinnert uns an die Altäre, welche die Patriarchen des Alten Testamentes an den Orten errichteten, wo sich Gott ihnen offenbart hatte. Der Stein könnte als Symbol für den Altar das heilige Messopfer symbolisieren, da die katholische Kirche auf dem Opfer Jesu Christi am Kreuz gegründet, das sich in jeder heiligen Messe erneuert. Die Kinder sollten hier einen großen Stein auf den Grund des Grabens legen. Und die Mutter Gottes erklärt ihnen später: Das ist der Stein, auf den die Kirche erneut erbaut werden soll. Dieses Wort erinnert auch sehr deutlich an die Worte Jesu zu Petrus: Du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen werde. Dieses Wort sagt der Herr zu Petrus, als dieser Jesus als den Sohn Gottes bekannt hatte. Es geht hier nicht um die Person jetzt des Petrus, sondern um seine Berufung, die Kirche zu leiten und den Glauben zu bewahren. Die Kirche zu leiten und den Glauben zu bewahren. Der Fels, auf dem die Kirche gegründet ist, ist der Glaube an Christus, der in der Person des Petrus und seiner Nachfolger im Papstamt sichtbar wird. Der Glaube und das Leben der Kirche ergründet sich auf das Opfer Jesu Christi, das in jedem heiligen Messopfer erneuert wird. Jesus ist in der heiligen Eucharistie bis zum Ende der Zeiten gegenwärtig. Also, der Stein symbolisiert unseren Glauben und den Altar, auf dem sich das Messopfer vollzieht. So könnte es sein, dass über diesen Stein, den die Kinder ins Grabloch legen mussten, einmal der Altar einer Kinder gegründet wird. Es geht uns jedoch hier um die tiefere Bedeutung dieser symbolischen Handlung. Der Altar steht für den Leib Christi. Und nach katholischer Lehre ist Jesus zugleich Priester, Opfer und Altar. Was bedeuten die Worte der Mutter Gottes? Auf diesem Stein wird die Kirche erneut erbaut werden. Erneut erbaut werden. Deutet dieses Wort wohl darauf hin, dass der Stein, der Altar, welche das Messopfer symbolisiert, uns für eine Zeit genommen wird? Wird die Kirche, das Messopfer und der Glaube, auf dem sie gegründet ist und so weit verdunkelt werden, dass sie erneut erbaut werden muss? Wenn die Mutter Gottes diesen Stein hier an dieser Gnadenquelle niederlegen ließ, hat das natürlich einen Zusammenhang mit ihren Erscheinungen und den Ereignissen an diesem Ort. Es ist eine prophetische Handlung und Botschaft. Leider erleben wir in unserer gegenwärtigen oder in unserer Gegenwart einen bedrohlichen Glaubensabfall, eine Apostasie, welche die Kirche in ihren Grundfesten bedroht. Es scheint sehr notwendig, dass wir heute erkennen, welch tiefere Bedeutung das heilige Messopfer für unseren Glauben hat. Dabei wird uns die Mutter Gottes an der Hand nehmen. Noch etwas möchte ich hinzufügen und es folgendermaßen deuten. Das Graben der Gnadenquelle selbst deutet auf das heilige Messopfer hin. Das Graben der Gnadenquelle selbst deutet meines Erachtens auf das heilige Messopfer hin. Das Jesuskind, ich sage jetzt in Klammern, der hohe Priester Jesu Christus, verlangte ausdrücklich von dem Mädchen, am Donnerstag sollt ihr graben, mit der Hand. Am hohen Donnerstag feiert die Kirche das Gedenken der Einsetzung der heiligen Eucharistie. Da fällt der Donnerstag auf. Die Kinder graben nicht mit einem Bickel oder Schaufel. Sie müssen mit der Hand graben. Auch die Priester feiern die heilige Messe nicht mit Schaufel, sondern mit den Händen. Weiter zeichnete das Jesuskind, der hohe Priester, den Kindern das Kreuz auf die Stirn. Wir beginnen die heilige Messe mit dem Kreuzzeichen. Im gleichen Atemzug sagt dann das Jesuskind zu den Mädchen: Euer Leiden beginnt bald. Kann das ein Hinweis sein auf das Opfer Jesu Christi, das in jedem heiligen Messopfer erneuert wird? Dann erhielten sie zur Stärkung die mystische Kommunion. Heute erleben wir, wie das heiligste Sakrament immer mehr verdunkelt wird. Soll uns diese mystische Kommunion auf die Wiederherstellung der Verehrung der Eucharistie hinweisen, welche die Menschen empfangen werden, wenn die Kirche neu erbaut sein wird. Die Mutter Gottes sagte: An dieser Stelle werden noch viele Gnaden fließen. Auch das ist ein Hinweis auf die heilige Messe und Kommunion. Es heißt, um die Mittagszeit des festgesetzten Tages gingen die Mädchen mit den Begleitern zum Erscheinungshügel. Die Mittagszeit hat eine symbolische Bedeutung. Sie ist der Höhepunkt des Tages, da die Sonne zu dieser Zeit am höchsten steht. Und im Buch des Himmels steht diese Sonne als Symbol für den göttlichen Willen. In der Mystik steht die Sonne als Symbol für die heilige Eucharistie. Hier geht es also um einen Höhepunkt. Die Mutter Gottes sagte, die Kinder sollen beginnen zu graben. Und jetzt, wie kann es anders sein? Kommt die Mutter Gottes als unsere Gnadenvermittlerin und Fürsprecherin hinzu. Genauso wie sie beim Graben der Gnadenquelle gegenwärtig ist, so befindet sich die Mutter und Königin vom göttlichen Willen geistigerweise bei der Einsetzung der Eucharistie im Abendmahlsaal, wie es in der Stunde nur heißt. In der heiligen Messe steht sie immer neben dem Priester, sagt Jesus im Buch des Himmels. So stand die Mutter Gottes mit den Aposteln Johannes auch unter dem Kreuz ihres geliebten Sohnes. In jedem heiligen Messopfer erneuert sich das Opfer Jesu auf Kalvaria. Die Mutter Gottes im Abendmahlsaal mit Johannes unter dem Kreuz und in der heiligen Messe. Nun, ich möchte diese Gedanken einfach so stehen lassen. Betrachten wir jetzt, was der Herr Luisa über die Stellung der Mutter Gottes im Zusammenhang mit dem Messopfer lehrt. Jesus lehrt Luisa, dass Maria in jedem heiligen Missopfer neben dem Priester am Altar steht, so wie sie unter dem Kreuz stand, um alle Gnaden in Empfang zu nehmen. Maria, die Königin der Schmerzen, stand unter dem Kreuz ihres heiligsten Sohnes. Mit jedem Schmerz, den Jesus erduldete, öffnete sich ein Meer des Seelenschmerzes in ihrem durchbohrten Herzen. Und so nimmt sie Jesus in sich auf als das geopferte Lamm und bringt ihn dem himmlischen Vater, um ihm in seinem geopferten Sohn die ganze von ihm erlöste Menschheit darzubringen. Hier ist es wichtig, uns zu vergegenwärtigen, dass wir uns in dem einen ewigen Akt befinden. Alles, was wir selber in der Heiligen Messe aufopfern, finden wir in der Menschheit Jesu, die sich dem Vater im Namen aller Seelen, aller Zeiten im Heiligen Messopfer darbringt. Unsere Aufopferung soll sich in allen unseren Akten vollziehen, damit unser ganzes Leben zu einer heiligen Messe wird. Also fließen in dem einen ewigen Liebesakt Gottes durch diese Verheißung: Das ist der Stein, auf dem die Kirche erneut erbaut werden soll. Jetzt schon ganz besondere Gnaden, die wir im göttlichen Willen in Anspruch nehmen dürfen. Aber nicht nur das. Im ewigen Liebesakt Gottes fließen auch schon die Gnaden durch alle Sakramente, die gespendet werden und in allen Gebeten, die verrichtet werden und so weiter. Das sagt der Herr im Band 22 am 4. Juli 1927. Meine Tochter, wer in meinem Willen lebt, hat in sich die Quelle der Sakramente und kann mich so oft vervielfältigen, so oft er will und wie er will. Meine Tochter, die Sakramente gingen wie viele kleinen Quellen von meinem Willen aus, und indem sie aus ihm hervorgingen, behielt ich mir in ihm die Quelle vor, aus der die Quellen, die Sakramente, ständig die Güter und die Früchte empfangen, die ein jedes von ihnen enthält, und sie handeln gemäß der Disposition derer, die sie empfangen. Doch mangels Bereitschaft seitens der Geschöpfe enthalten die kleinen Quellen der Sakramente nicht die großen Güter, die sie enthalten. Daher hat jedes Sakrament seinen Schmerz, denn sie sehen nicht in allen Geschöpfen ihre Früchte und die Güter, die sie enthalten. Wer nun in meinem Willen lebt, lässt ihn regieren wie seinem eigenen Reich. Er besitzt die Quelle der Sakramente. Was Wunder, dass der, der in meinem Wollen lebt, die Quelle aller Sakramente besitzt und in sich die Natur der Sakramente empfindet, mit allen Wirkungen und Gütern, die sie enthalten. Und da er sie von der Kirche empfängt, wird er fühlen, dass es eine Speise ist, die er besitzt, und dass er sie nimmt, um den Sakramenten diese vollständige Verherrlichung zu geben aus ihrer Quelle, die er besitzt, um den göttlichen Willen zu verherrlichen, der sie einsetzte. Also, Jesus sagt hier, dass die Sakramente nur in demjenigen ihre volle Frucht entfalten können, der die Quelle der Sakramente in sich trägt, nämlich die Gabe des göttlichen Willens. Kommen wir nochmals auf die Worte, das Geheimnis der Mutter Gottes zurück. Das ist der Stein, auf dem die Kirche erneut erbaut werden soll. Dies erinnert uns an eine Aussage Jesu im Buch des Himmels über die Erneuerung der Kirche. Er gab Luisa die Versicherung, dass durch diese Schriften die Wahrheiten und Kenntnisse über den göttlichen Willen das Antlitz der Kirche und der Welt erneuert werde. Die Erneuerung der Kirche ist eine Handlung des Heiligen Geistes, der nur dort wirken kann, wo die Seele bereit ist, die Gnade aufzunehmen und mitzuwirken. Ohne diese Zustimmung des freien menschlichen Willens will der Heilige Geist nicht wirken. Der Herr spricht zu Luisa immer wieder davon, dass die Seele sich disponieren muss, um seine Gnade zu empfangen. Der Anruf an die Seele erfolgt von Gott her und beinhaltet den Ruf zur Umkehr. Die Seele muss sich also ganz auf Gott ausrichten und ihre sündhaften Wege verlassen. Diesen Vorgang bezeichnen wir als Buße und Umkehr. Die Mutter Gottes hat uns hier in Heroldsbach eine anschauliche Lehre erteilt, indem sie die Kinder angeleitet hat, die Gnadenquelle mit ihren Händen zu graben. Dass die Kinder hier ein Loch mit den Händen graben mussten, war nicht nur eine Folge der Buße oder eine Forderung für der Buße für die Bekehrung der Sünder. Es ist auch ein Symbol für eine geistige Wirklichkeit. Graben, damit Neues entstehen kann. Der Herr sagt einmal zu Luisa, dass die Leiden, die er über sie verhängte, dazu dienten, den Boden für neue Wahrheiten zu bereiten, um ihnen durch ihre Leiden schöpferische Fruchtbarkeit zu verleihen. Also das ist sehr interessant. Und das Ausgraben der Gnadenquelle mit bloßen Händen deutet darauf hin, dass die Seele sich von allem entleeren muss, um in ihr nichts hinabzusteigen, damit sie das alles empfangen kann. Also die Dreifaltigkeit, den göttlichen Willen selbst. Gut, gehen wir einen Schritt weiter. Es scheint mir, dass hier bei der Gnadenquelle auch einen Liebesaustausch bei der heiligsten Dreifaltigkeit stattfindet. Es fallen im Rosenregen Gnaden vom Himmel, die mit den Gnaden in der Gnadenquelle zusammentreffen und sich ineinander verschmelzen. Dies ist ein Vorgang, den wir im Buch des Himmels sehr oft finden, der Liebesaustausch zwischen den Seelen und der heiligsten Dreifaltigkeit, wie ich es bereits auch schon angesprochen habe. Über diesen Liebesaustausch haben wir in unseren früheren Vorträgen bereits ausführlich gesprochen. Schauen wir noch einmal auf den Rosenregen über der Gnadenquelle. Wir können in den Schriften Luisas sehen, wie der Herr an vielen Stellen davon spricht, dass das Reich des göttlichen Willens durch Liebesakte erobert werden muss. So wie die Mutter Gottes durch ihre Akte im göttlichen Willen das Wort des ewigen Vaters bewegt hat, auf die Erde in ihren Schoß herabzusteigen, ebenso sollte Luisa durch ihre Akte in ihren beständigen Rundgange das Reich des göttlichen Willens auf die Erde herabziehen. Die Ankunft des Reiches des göttlichen Willens inmitten der Geschöpfe ist nicht abhängig von der Dauer der Zeit, sondern von der Anzahl der Akte im göttlichen Willen, welche die heiligste Dreifaltigkeit als erforderlich bestimmt hat. Das kennen wir, sagt der Herr uns im Buch des Himmels. Je mehr Seelen ihre Akte im göttlichen Willen tun, umso schneller wird das Reich des göttlichen Willens sich auf Erden verwirklichen. Die Gnadenquelle kann deshalb ein Vorbote, eine Ankündigung und Symbol für das Reich des göttlichen Willens auf Erden verstanden werden. Jesus lehrt Luise auch, dass der erste Zweck seines Kommens das Reich Gottes war. Da die Zeit für das Reich des göttlichen Willens zu seinen Lebzeiten noch nicht gekommen war, gab er uns das Vaterunser, damit die Generationen sich für ein so heiliges Reich disponieren sollten. In dieser Bitte heißt es: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Daraus sehen wir, dass das Reich noch nicht gekommen ist. Jesus sagte einmal zu Luisa, dass die Bitte um das Kommen seines göttlichen Willens das Größte, das Vollkommenste, das Heiligste sei. Es ist das Tragen der Erde in den Himmel, um den Himmel auf die Erde steigen zu lassen. Wie wir gehört haben, fallen im Rosenregen Gnaden vom Himmel, die mit den Gnaden in der Gnadenquelle zusammentreffen und sich ineinander verschmelzen. Wie kann man das nun verstehen in Bezug auf das Reich des göttlichen Willens? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Luisa folgte wie gewohnt ihrem Rundgang im göttlichen Fiat und war gerade dabei, alle geschaffenen Dinge zu sammeln, wo alle Akte des göttlichen Fiat herrschen. Und indem sie alle dann miteinander versammelte, also den Himmel, die Sonne, das Meer, die ganze Schöpfung, brachte sie alles vor die höchste Majestät, um sie mit allen ihren Werken zu umgeben und sie mit allen, mit den Akten ihres eigenen Willens, also von der Dreifaltigkeit, um das Reich des göttlichen Fiat auf Erden bitten zu lassen. Da sagt der Herr, darauf sagt uns der Herr zu Luisa im Band 23 am 23. November 1927. Meine Tochter, höre, wie der ganze Himmel das Echo auf deine Bitte formt. Alle untereinander, die Engel, die Heiligen und die erhabene Königin wiederholen: Fiat, Fiat, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Da es nur eine Bitte des Himmels ist, ist es das Reich, das alle interessiert. Sie fühlen sich alle verpflichtet, zu erbitten, was du willst. Also mit der Macht des göttlichen Fiat, das auch die Königin des göttlichen Willens besitzt und das uns alle umhüllt, lässt sie uns ein so heiliges Reich erbieten. Auf dem Hintergrund dieser Botschaft, die wir gerade gehört haben, können wir die Gnadenquelle als ein Symbol für das Reich des göttlichen Willens betrachten. Die Akte im göttlichen Willen sind ein Echo von der Erde, welche den ganzen Himmel erfüllen und ein einziges Echo bilden, einen einzigen Willen, eine einzige Bitte. Und dieses göttliche Geschehen in dem einen ewigen Akt weckt Ergriffenheit vor Bewunderung bei allen Engeln und Heiligen, die auch hier in Heroldsbach erschienen sind. Das Echo von der Erde bewirkt, dass das Reich des göttlichen Willens in den Seelen und im Himmel gebildet wird. Es ist noch unsichtbar, ebenso wie die Gnadenquelle kein sichtbares Wasser erkennen lässt. Sichtbar wird das Reich des göttlichen Willens erst, wenn es zur gegebenen Zeit auf die Erde herabsteigt, indem es auch die sichtbare Schöpfung umwandelt. Und dieser Gedanken finden wir schon beim Apostel Paulus. Er sagt im Kolosserbrief: Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Die Akte der Seele im göttlichen Willen sind nach außen hin unsichtbar. Sie werden nur von Gott und vom ganzen Himmel wahrgenommen. Die erhabene Königin, die Engel und Heiligen, bewundern dieses Echo des Himmels, das von der Erde aufsteigt, wie wir es eben gehört haben. Dieses Echo der Akte des göttlichen Willens im Himmel und auf Erden bildet sich das Reich des göttlichen Willens zuerst in den Seelen und dann auch sichtbar in der Schöpfung. Und jetzt schließe ich ab mit einem Zitat von Paulus aus dem Römerbrief 8,19. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Im Anfang, so auch jetzt, in alle Zeit und in Ewigkeit.